Hi ihr Lieben und willkommen zum Podcast Steh auf Menschen. Ich bin Julia und für euch treffe ich hier Schicksalshelden. Sie erzählen mir und euch ihre ganz persönliche Geschichte und davon, wie sie es geschafft haben, aus der Krise wieder aufzustehen. Heute geht es um Ina Milat. Ihr Schicksalsschlag liegt zwar schon 12 Jahre zurück, aber so wirklich abgeschlossen hat sie noch nicht damit, beziehungsweise wird das wohl auch nie. Denn vor 12 Jahren hat sich ihre Tochter Lea umgebracht, mit 18. Es war der letzte Ausweg aus ihrer jahrelangen Drogensucht. Das Gespräch mit Ina war für mich zwar total aufwühlend und emotional, aber es war trotzdem total schön, mit ihr zu sprechen. Denn sie hat mir gezeigt, dass sie zwar ihre Tochter Lea nicht retten konnte, aber dafür sich selbst. Eins möchte ich aber vorwegnehmen. Wenn ihr selbst betroffen seid, an Depressionen leidet, Suizidgedanken oder jemanden im Umfeld habt, dem es schlecht geht, dann bitte sucht euch Hilfe. Es gibt einige Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Zum Beispiel die Telefonseelsorge. Die erreicht ihr unter www.telefonseelsorge.de und telefonisch unter 0800 3x1 0 3x1. Ina hat lange gebraucht, um all das, was vor 12 Jahren passiert ist, zu verdauen. Letztes Jahr hat sie dann ein Buch geschrieben. Es heißt Tagebuch einer Sehnsucht. Und darin schildert sie ihre Sicht auf die Dinge, streut aber auch immer wieder Tagebucheinträge und Briefe ihrer verstorbenen Tochter ein. Sie sagt selbst, dass es gar nicht leicht war, im Gegenteil. Aber dass es eben das Einzige ist, was von Lea Milat bleibt. Wann war denn so der letzte Moment, wo du an deine Tochter Lea gedacht hast?
Vor 2 Minuten. Weil ich habe ja an meinem Arbeitsplatz die Bilder von ihr hängen und über mir ist so ein Zettel, den sie mir zum Muttertag geschrieben hat. 2006, hab dich ganz doll lieb und alles Liebe zum Muttertag und wünsche dir, dass du jetzt öfter gut drauf bist und dir keine Sorgen mehr um mich machst. Ja, eigentlich jeden Moment, also ist jetzt vielleicht übertrieben, jeden Moment, aber wenn ich hier sitze und sie mir anschaue, dann schon jeden Moment.
Wie präsent ist sie denn noch in deinem Alltag? Was würdest du sagen?
Im Alltag ist sie nicht mehr präsent, weil sie ist ja nicht mehr da. Aber in meinen Gedanken ist sie natürlich immer präsent. Und jetzt durch dieses Buch, was ich geschrieben habe, ist es, ja doch, da ist sie auch ein bisschen im Alltag, weil ich mehr von ihr reden muss, möchte, auch mit Leuten, die sie nicht kannten. Und das macht sie schon präsenter.
Leas Kindheit ist eigentlich ganz unbeschwert. Ihre Eltern haben sich zwar getrennt, aber alle verstehen sich gut und sehen sich regelmäßig. Als Lea in die Schule geht, merkt Ina zum ersten Mal, dass ihre Tochter unsicher ist.
Also so ein Draufgänger Kind war sie nicht. Also sie ist eher die gewesen, die von der Schaukel runterging, wenn ein anderes Kind sich näherte. Und auch in der Schule war sie eher ängstlich. Und da war so eine Situation, da war sie kurz vor der Einschulung, als sie an meiner Hand ging und mich dann fragte, du Ina, was mache ich denn, wenn der Lehrer mich was fragt und ich die Antwort nicht weiß. Also da hatte sie schon große Ängste, zu versagen oder schlecht dazustehen.
Sie hat ja relativ früh schon angefangen, Geschichten zu erzählen, aufzuschreiben. Hat es dann noch immer weitergemacht? Also sie hat Tagebuch geschrieben und auch dir Briefe geschrieben.
Ja, das hat sie. Und sie hat auch mal, als die Harry Potter Autorin nicht hinterherkam mit dem Buch, dann hat sie schon mal selbst angefangen, Harry Potter einen neuen Band zu schreiben. Und so. Also das hat sie schon, also mit grottenschlechter Rechtschreibung, aber sie hat immer versucht, ihre Gedanken aufzuschreiben.
War das auch ein Versuch, die Gedanken zu ordnen oder die Gefühle irgendwie in den Griff zu bekommen später dann?
Ich glaube schon. Also in ihrem Tagebuch, da hat sie ja dann selbst bemerkt, dass sie eigentlich immer bloß schrieb, wenn es ihr schlecht ging. Also dass diese guten Zeiten leer blieben.
Die guten Seiten gibt es auch, sehr lange sogar. Aber dann macht Ina eine Entdeckung, die alles verändert.
Da war sie noch 13. Also da fing es schon an, dass ich das Gefühl hatte, sie entgleitet mir. Und eine Zäsur war dann eben auch, als ich auf unserem gemeinsamen Computer mal Chatprotokolle gelesen hatte, wo sie davon schrieb, oder sich mit ihrer Freundin unterhielt, mal Heroin zu besorgen. Und bis dahin hatte ich nie gedacht, dass sie irgendwas mit Drogen zu tun hätte. Also das war für mich völlig ausgeschlossen. Ich dachte, sie ist einfach bloß in schlechter Gesellschaft und sie hängt ein bisschen zu viel ab und vernachlässigt die Schule.
Und warum hattest du dich damals entschieden, in die Chatprotokolle reinzulesen?
Weil ich nicht mehr wusste, was sie machte. Und ich glaube, sie war auch über Nacht nicht nach Hause gekommen. Und ich wollte wissen, wo sie sein könnte. Bei wem, mit wem.
Für Ina kommt das alles völlig überraschend. Als sie dann mitbekommt, was Lea schon eine ganze Weile macht, versucht sie wirklich alles, um ihre Tochter von den Drogen fernzuhalten. Dazu gehört dann auch, sie erstmal von ihren Freunden zu isolieren, denn die verführen Lea immer wieder. Lea soll erstmal zu ihrem Papa, aber auch das bringt nichts. Sie ist mit der ganzen Situation total unglücklich und kann zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr ohne Drogen leben. Ina liest uns einen Eintrag aus Leas Tagebuch vor.
Leas Tagebuch, 6. bis 9.01.2004. Ich musste wieder voll viel lernen und habe sonst nichts mehr gemacht. Morgen Schule, Essen, Hausaufgaben, Lernen. Um 5 Computer spielen, dann 20 vor 6 Essen machen. 6 bis 8 Essen, King of Queens gucken. Das habe ich die ganze Woche lang gemacht. Und mir geht's voll scheiße. Ich finde eigentlich keinen Lebensgrund mehr. Die einzigen Freunde, die sich für mich interessieren, sind Nina, Daniela, Tarek. Sonst meldet sich niemand mehr bei mir. Schule stresst mich richtig. Das Einzige, was mich die noch aushalten lässt, ist der Joint am Morgen. Sonst würde ich richtig ausrasten. Ich hasse alles und wünschte so, es wäre wieder so wie früher. Ich glaube nicht, dass es was war, was ich ihr hätte geben können, weil sie war natürlich fixiert auf ihre Freunde und besonders auf ihren Freund, der ihr nicht gut tat, der sie geschlagen hat und ihr immer wieder bewiesen hat und gesagt hat, wie schlecht sie doch wäre und sie wäre nichts wert. Also sie hat so oft geäußert, sie wäre ja nichts wert und sie wäre ja sein Mülleimer. Und ich glaube, da hat sie zu den Drogen gegriffen auch.
Was würdest du sagen, was für eine Rolle hat er gespielt in dieser ganzen Suchtgeschichte?
Ich finde eine große, also weil sie so auf ihn fixiert war und er ihr alles kaputt gemacht hat. Also so Sachen, die ihr wichtig waren, ob es Handys waren, ob es Kameras waren. Und ich glaube, das war für sie noch schlimmer als dieses Schlagen. Also Nase gebrochen, ins Gesicht getreten. Und immer wieder Zwischenfälle, die man denn nicht gesehen hat, weil sie nicht auffällig im Gesicht waren oder an der Hand. Und er hat sie immer wieder geschlagen und hat ihr Sachen kaputt gemacht, hat ihr was auf die Stirn geritzt.
So sehr sich Ina auch bemüht, sie kommt gegen das selbstzerstörerische Verhalten von Lea nicht an. Nicht nur, dass ihre Tochter in dieser schlimmen Beziehung steckt, es zieht Lea auch immer wieder zu den Drogen. Das merkt Lea sogar selbst und versucht dagegen anzukämpfen. Sie kümmert sich um Plätze für einen Entzug oder Substitutionsprogramme. Innerhalb eines Jahres hat sie insgesamt 4 Aufenthalte in der Psychiatrie und einer Fachklinik für stationären Entzug. Immer wieder bricht sie die Therapien ab, am 6. Juli 2007 das letzte Mal. Ab da lässt sich Lea substituieren, sie bekommt für das Heroin einen Ersatzstoff. Aber auch das hilft nichts.
Richtig, richtig. Schlimmes Jahr war denn vom Sommer 2006 bis Juni 2007. Da hat sie dann Crack genommen und hat sich das Geld dazu besorgt und dafür besorgt. Und
was heißt besorgt?
Ja, sind dann anschaffen gegangen dafür.
Hast du das zu dem Zeitpunkt gewusst?
Ja, ich habe das, also in welchem Umfang nicht, aber ich habe das dann irgendwo auch mal gelesen. Sie hatte mal ihr Tagebuch liegen gelassen und da stand es.
Was macht das denn mit einem, wenn man sowas liest? Wie hält man das überhaupt aus?
Also eigentlich hält man es gar nicht aus, aber was die Option wäre ja gewesen, dass man das Geld ihr gibt. Wollte halt alles vermeiden, womit sie sich Drogen kaufen kann.
Für Ina ist das eine extrem schwierige Situation. Gibt sie Lea Geld, damit sie ihm nicht auf den Strich geht, subventioniert sie damit ihre Sucht. Es ist total quälend und die Situation kennt wohl jeder, der mit Drogensüchtigen zu tun hat. Ein richtig oder falsch gibt es hier nicht. Du hast dir ja dann auch immer wieder Hilfe geholt von Experten, von Psychologen in Entzugskliniken. Wer konnte da helfen oder konnte da überhaupt jemand helfen?
Letzten Endes konnte mir keiner helfen. Letzten Endes, glaube ich, war ich bis zum Schluss allein.
Es gibt einige Momente, in denen es so aussieht, als würde tatsächlich alles gut ausgehen. Lea macht sogar ihren Realschulabschluss, lernt einen neuen Mann kennen und führt erstmal eine ganz glückliche Beziehung. Ihr neuer Freund Samu ist im Vergleich zu Tarek ganz vernünftig und will unbedingt, dass Lea clean bleibt. Aber dann gibt es einen großen Streit, der wieder alles umwirft und Lea zurück zu den Drogen bringt. Ein letztes Mal.
Ja, am Freitag rief sie mich mehrmals an. Ihr Handy rief mich an, nicht sie. Es stellte sich dann eben raus, dass ihr Freund mich anrief und ihr das hingehalten hatte, dass sie sprechen sollte. Dann hat sie aber nicht gesprochen. Und sie muss, soweit ich das später rekonstruieren konnte, am Hauptbahnhof, am Drop-In gewesen sein und sehr geweint haben. Und sie will nicht mehr leben und sie hält das alles nicht mehr aus und ist dann von dort auf die Brücke gegangen, die dort gleich in der Nähe ist, und ist gesprungen und hat ihre Handtasche noch auf der Brücke stehen lassen. Ja. Und muss da wohl auf die Starkstromleitung gefallen sein.
Lea überlebt den Sprung schwer verletzt. Sie wird notoperiert und Ina glaubt fest daran, dass alles wieder gut wird. Wie ist es dann weitergegangen am nächsten Tag? Bist du dann nochmal hingefahren? Oder?
Am nächsten Tag rief um 7.30 Uhr diese Ärztin an, die gleiche, vermute ich mal, und hat gesagt, würden Sie jetzt kommen oder möchten Sie jetzt kommen? Ihre Tochter stirbt. Und dann habe ich mir ein Taxi gerufen, bin hingefahren und stand dann an ihrem Bett und sie war noch so, sie atmete noch und war ganz warm und die Ärzte haben aber gesagt, sie wäre schon tot, sie hätten sie jetzt bloß so lange beatmet, bis ich da bin. Und dann hätte ich wahrscheinlich schreien sollen oder weiß ich nicht, ich habe immer bloß versucht, mit ihr zu reden, haben sie gesagt, komm Lea, komm, du kannst doch jetzt nicht sterben, also es kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann haben sie die Geräte abgeschaltet und ich bis heute bereue, dass ich dann relativ schnell gegangen bin. Also man sagt ja, die Seele verlässt den Raum erst später, den Körper. Obwohl ich nicht dran glaube, aber vielleicht hätte es ja nicht geschadet, wenn ich dabei gewesen wäre noch.
Es ist der schlimmste Moment in Inas Leben. Sie konnte Lea nicht retten und muss jetzt ohne sie leben.
Meine Mutter kam und was wir denn danach gemacht haben, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es war ein Samstag. Ich weiß nicht, was wir einen Sonntag gemacht haben. Ich weiß nicht, was wir die. Doch, ich war Montag, das weiß ich, da bin ich morgens gleich zu meinem Arzt gegangen. Hab dann noch auf der Treppe vor der Praxis gesessen, bis er kam und hab mich krank schreiben lassen. Aber so diese ganzen 4 Wochen bis zur Beerdigung fast, die sind eher in so einem Nebel. Da sind die Erinnerungen weg. Ja. Ich habe ja dann erstmal mir in Buchläden einige Bücher besorgt und Leas Lehrerin, die letzte, hatte mir dann auch noch Adressen gegeben für Kriseninterventionseinrichtungen und für die verwaisten Eltern. Und dann habe ich mich da angemeldet.
Die Selbsthilfegruppe ist Inas erste Anlaufstelle. Es finden dort Menschen zusammen, die ihre Kinder verloren haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein Elternpaar erzählt Ina damals vom Verlust ihres Sohnes vor 13 Jahren. Das kommt Ina zu dem Zeitpunkt super lange vor. Sie wundert sich damals. Heute weiß sie, dass Leas Tod auch nach 12 Jahren noch sehr präsent in ihrem Leben ist und dass das wohl auch immer so bleiben wird. Ina verlässt die Gruppe nach wenigen Treffen wieder, aber der Schritt, irgendwas zu tun und sich helfen zu lassen, war wichtig. Wenn ihr selbst in so einer Situation seid, dann schaut euch bitte auf jeden Fall um und sucht euch Hilfe. Alles ist besser als nichts zu tun. Was Ina in dieser extremen Zeit nach Leas Tod außerdem ein bisschen Halt gibt, ist ein Pakt, den sie mit sich selber schließt.
Ich hatte mir, als Lea gestorben war, eine Deadline gesetzt, dass ich ein Jahr versuchen würde, ohne sie zu leben. Und wenn mir das nicht gelingen würde, mich dann, ja, das klingt jetzt aus heute, also wenn ich es jetzt heute sage, klingt es ziemlich schrecklich, mich dann, ihr dann zu folgen. Aber letzten Endes bin ich ja immer noch hier und da war ja auch noch meine Mutter und andere Leute, die dann sehr traurig gemacht hätte. Und auch Leas letzter Freund Samu wurde ja zu so einem Kindersatz und für den bin ich ja jetzt auch verantwortlich. Und von daher ist die Entscheidung dann doch fürs Leben gefallen.
Ina hat nicht nur für ihre Mama weitergemacht, sondern auch für Leas damaligen Freund Samu. Er ist zu einer Art Ziehsohn für sie geworden. Beide geben sich in der schweren Zeit gegenseitig Kraft. Und obwohl Ina so einen extremen Verlust verkraften musste, ist sie wieder bereit, Verantwortung für einen jungen Menschen zu übernehmen. Das gibt ihrem Leben auch ein Stück weit einen Sinn und ihrem Alltag eine feste Struktur.
Es war ja zum Anfang so, dass ich da wirklich ein ganz starres Gerüst hatte an es, in dem ich mich bewegt hatte, zwischen Arbeit und Sport. Und vielleicht war der Moment, dass ich, also es waren ja wie Krücken, und als ich die weniger brauchte, dass ich dann auch mal ohne Krücken gehen konnte und nicht mehr so viel Sport machen musste, um mich nicht alleine aushalten zu müssen.
Auf der Suche nach Dingen, die ihr bei der Trauerverarbeitung helfen, bekommt Ina das Buch »Meine Trauer wird dich finden« von Roland Kachler in die Hände. Der Autor musste selber mit einem Verlust kämpfen. Sein Sohn ist mit 16 bei einem Unfall gestorben. Und er zeigt einen ganz ungewöhnlichen Weg der Verarbeitung auf.
Der ermutigt, eben mit dem Verstorbenen weiterzuleben. Aber dann irgendwann auch an einen Punkt zu kommen, wo eben diese Trauer nicht mehr das ganze Leben bestimmt, sondern weiterzugeben, aber trotzdem dem Verstorbenen einen Platz in einem Leben einzuräumen. Also Gedanken, Erinnerungsplätze. Und ohne dass ich eben diese konkreten Übungen zur Visualisierung in seinem Buch gemacht habe, hat mir das gut gefallen und erschien mir hilfreich. Und
wo hast du dann Plätze in deinem Leben eingerichtet für Lea?
Eigentlich ist es mehr unsere Wohnung auch. Ja. Und ein Platz, wo wir sehr viel zusammen verbracht haben, war die Innenstadt. Der ist leider für mich nach ihrem Tod fast zu einer No-Go-Area geworden. Also ich hatte ganz große Schwierigkeiten, einkaufen in die Innenstadt zu gehen, an den Geschäften vorbeizugehen. Also das wurde definitiv kein Platz, wo sie ist. Aber eigentlich ist es so unsere Wohnung.
Würdest du sagen, dass du jemals umziehen könntest, oder?
Schwierig, schwierig. Also ich weiß, ich hatte ein ganz großes Problem. Da war Lea ein Jahr verstorben. Anderthalb, da haben mich meine Mutter und eine Freundin überredet, meinen Fernseher mit dem A4-Bildschirm mal auf den Boden zu bringen, mir einen neuen zu kaufen. kam mir vor wie Verrat. Also dieses etwas wegzugeben, was unseres war, was wir zusammen gekauft haben, was wir in Berlin durch die Stadt geschleppt haben von irgendeinem Einkaufscenter am Rande der Stadt. Das fand ich schwierig, also so Kleinigkeiten. Und mit dem Umziehen, ich weiß es nicht, jetzt inzwischen würde ich es vielleicht schaffen.
In ihrer Wohnung ist Lea noch überall. Vielleicht schafft es Ina ja doch irgendwann, diesen Ort, der so eng mit ihrer Tochter verbunden ist, loszulassen und ganz frei irgendwo anders neu zu beginnen. Vielleicht ist es jetzt aber auch noch zu früh dafür. Aber auch heute schon gibt es einen Ort, wo Ina einfach sie selbst sein kann.
Der Garten ist fantastisch. Also es war mit die beste Entscheidung meines Lebens, mir diesen Garten zuzulegen. Also das ist so, da in der Erde zu wühlen und also das ist meditativ, man kann die Gedanken sortieren oder einfach überhaupt nicht denken, was mir beim Yoga nicht gelingt, im Garten gelingt mir das eher, wenn ich mich da mit dem Unkraut oder mit den Rasensoden beschäftige. Im Garten war diese Situation ja, dass der Gedanke kam, mir geht es jetzt besser als in dieser Zeit, in der Lea drogenabhängig war. Vielleicht ist es auch so, es war ein Platz, der hat nichts mit Lea zu tun. Das ist dann irgendwie ganz ohne sie.
Lea ist gesprungen und natürlich hat sich Ina die quälende Frage nach dem Warum gestellt. So gerne hätte sie Lea gefragt, aber sie musste ohne sie eine Erklärung finden. Und das hat sie auch. Eine, die es vielleicht ein bisschen erträglicher macht.
Natürlich hat sie sich das Leben genommen, indem sie von der Brücke gesprungen ist. Das ist ja unumstritten, aber ich glaube nach wie vor, sie wollte das nicht. Was heißt, sie wollte nicht? Sie wollte schon springen, aber ich glaube, sie wollte nicht sterben. Sie wollte bloß dieses Leben nicht mehr. Dieses, was sie geführt hat.
Ina beschließt nach 12 Jahren, ihre und Leas Geschichte aufzuschreiben. Dafür recherchiert sie viel, rekonstruiert das Geschehene und bringt alles in eine Form. Daraus wird ihr Buch Tagebuch einer Sehnsucht. Ina gelingt es, alles zu ordnen. Heute, nachdem sie auf Spurensuche gegangen ist, kann sie sich aus den kleinen, zusammenhangslosen Puzzleteilen von damals ein Bild vom großen Ganzen machen. Natürlich hat sich Ina in all der Zeit immer wieder gefragt, was sie hätte anders machen können. Heute weiß sie, sie hat zu der Zeit ihr Möglichstes getan.
Ich glaube, man kann nichts machen. Also das hört jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen resigniert oder pessimistisch. Wenn das Kind abhängig ist oder wenn ein Mensch abhängig ist, dann kann man erstmal ganz, ganz wenig machen.
Diese Erkenntnis ist so wichtig für das Weiterleben. Ina hat sich für das Leben entschieden. Sie hat sich verziehen, auch wenn das nur in ganz kleinen Schritten möglich war. Aber sie ist sie gegangen und deswegen ist sie für mich ein absoluter Stehaufmensch. Ich finde Ina unglaublich mutig, weil sie sich traut, über all das zu sprechen, sich Fehler eingesteht und immer weitermacht. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Mama und für Samu. Lea ist zwar weg, aber doch immer bei ihr. In ihrer Wohnung, auf den Bildern und sowieso immer in ihrem Herzen. Wenn auch du anderen Menschen mit deiner Geschichte Mut machen möchtest, dann melde dich doch gerne bei den Stehaufmenschen. Entweder per Mail an mavi@burda.com oder per WhatsApp an 0176 4735 1903. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal, Stehaufmenschen.